Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der UKW-Frequenz 92.4. Heute zum Abschluss unserer Sendereihe sind wir auf dem Weg in die inklusive Gesellschaft. Hören Sie zunächst Ausschnitte vom Europäischen Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Dort wurde anschaulich thematisiert, warum die inklusive Gesellschaft noch lange nicht verwirklicht ist. Dann stellen wir Ihnen ein Projekt vor, das sich mit inklusivem Klettern beschäftigt. Wir berichten über Bayerns beste Gipfelstürmer. Das ist ein soziales Projekt für Jugendliche mit und ohne Einschränkungen, bei dem gemeinsames Klettern im Mittelpunkt steht. Und zum Schluss sprechen wir mit Michel, der im Rollstuhl sitzt und über sein Hobby erzählt, das Schlagzeugspielen.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Für Eltern eines chronisch kranken Kindes ist es ein Spießrutenlaufen, wenn sie eine Schulbegleitung für ihr Kind genehmigt bekommen möchten. Für hervorragend ausgebildete junge Menschen, die eine Behinderung haben, folgt auf die Ausbildung oft unfreiwillig die Frührente. Oder die ärztliche Versorgung scheitert, weil man die Praxis mit einer Behinderung nicht besuchen kann. Drei Beispiele für unzählige. Menschen mit Behinderung werden im täglichen Leben von der Teilhabe an der Gesellschaft ausgeschlossen. Deshalb veranstalten Menschen mit Behinderung wie jedes Jahr am 5. Mai einen Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Diesmal nicht auf dem Marienplatz, sondern auf dem Stachus. In Bayern führt das Aktionsbündnis 5. Mai unter Federführung der LAG Selbsthilfe Bayern e.V. jedes Jahr diese Protestkundgebung durch. Hören wir zunächst einen Ausschnitt aus der Rede des Geschäftsführers der LAG Selbsthilfe Bayern, Thomas Banasch. Er sagt deutlich, wo den Menschen mit Behinderung der Schuh drückt. Es geht ihm um Inklusion in unserer Stadt, beziehungsweise es geht ihm darum zu zeigen, dass der Weg zur inklusiven Gesellschaft noch ein sehr weiter sein wird.
Es ist ja unglaublich, der Blick hier von oben, wahnsinnig viele Leute. Ich freue mich unglaublich, euch hier alle auf dem Stachus begrüßen zu dürfen. Der 5. Mai ist in ganz Europa der Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und Bayern ist ganz vorn dabei. Ich freue mich sehr, Sie heute auf dem Stachus begrüßen zu dürfen. Ganz besonders freue ich mich, dass heute die Landtagsabgeordneten Frau Margarete Bause, Frau Ruth Waldmann, Frau Eva Gottstein und natürlich auch Herr Stadtrat Marian Offmann zu uns gekommen ist. Vielen Dank. Unser Motto ist, mit und ohne Behinderung zusammen geht mehr. Zusammen ist doch selbstverständlich, sollte man meinen. Wir fragen heute, wie oft sind Menschen mit und ohne Behinderung an einem ganz normalen Tag zusammen? Wie normal ist es, dass Menschen mit und ohne Behinderung ihr Leben teilen? Wir fragen, besuchen Sie zusammen die Schule? Arbeiten Sie zusammen? Begegnen Sie sich als Nachbarn oder verabreden Sie sich als Freunde? Sitzen Sie in der Sprechstunde beim Arzt nebeneinander? Die Antwort heißt nein. Menschen mit Behinderung werden daran gehindert, ihr Leben ganz normal wie andere zu leben. Fehlende Barrierefreiheit zwingt Sie zu Ärzten zu gehen, die Sie nicht ausgesucht haben. Meistens sind Sie schon froh, überhaupt eine Praxis zu finden. Sie werden mit anderen behinderten Kindern in Schulen geschickt, die weit weg von zu Hause sind, Freundschaften in der Nachbarschaft, Fehlanzeige. Sie haben teilweise noch qualifizierte Ausbildung, jugenddynamisch und voller Tatendrang. Und was oft übrig bleibt, ist das Abstellgleis. Für Menschen mit Behinderung bleibt Teilhabe auf der Strecke. Und zwar nicht, weil sie krank sind, sondern weil sie ein fremdbestimmtes Leben führen müssen. Ich frage Sie, würden Sie sich das gefallen lassen? Nein, genau. Und deshalb sagen wir, Schule, Wohnen, Arbeit, Freizeit und Gesundheit, das sind Tatorte verhinderter Teilhabe, die wir heute hier in Szene setzen. Wir reden nicht von Luxus, es geht um das, was man für das tägliche Leben braucht, mit und ohne Behinderung. Gute Schulbildung, später ein Arbeitsplatz, damit man sich selber ernähren kann, eine Arztpraxis, die man besuchen kann, Wohnen und Freizeit mit den Menschen, die man mag. Also Dinge, die jeder braucht und sich alle wünschen. Unser Aktionsbündnis fordert deshalb, diese Tatorte gehören abgeschafft. Darüber werden wir heute... Und darüber werden wir heute in einem Rundgang mit den Abgeordneten vom Bayerischen Landtag sprechen. Wir wollen von Ihnen wissen, für welche Verbesserungen Sie sich einsetzen. Bayern hat gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Land zum Ziel seiner Verfassung gemacht. Egal in welchem Teil des Landes man lebt und natürlich auch egal, ob behindert oder nicht behindert. Wir werden genau darauf achten, dass die Bayerische Staatsregierung ihr Verfassungsziel klar im Auge behält, wenn sie zum Beispiel das neue Teilhabegesetz umsetzt. Wir alle erheben gemeinsam die Stimme für Gleichberechtigung und Selbstbestimmung. In diesem Sinn wünsche ich uns allen, die heute dabei sind, eine wunderbare Veranstaltung. Vielen Dank.
Soweit Thomas Banasch, Geschäftsführer der LAG Selbsthilfe Bayern e.V. auf dem Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, der diesmal auf dem Münchner Stachus stattgefunden hat.
Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute. Seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben. George Bernard Shaw.
Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr. Auch einige Landtagsabgeordnete und Stadträte nahmen an dem Protesttag am Stachus teil. Sie wurden in einem Rundgang an speziell angelegte Tatorte verhinderter Teilhabe geführt, die Thomas Banasch in seiner Rede schon kurz erwähnt hat. Thematisiert wurden bei diesem Rundgang die Tatorte Freizeit, Schule, Arbeit, Wohnen und Gesundheit. Hören wir rein und erfahren, um was es genau geht.
Und zwar beginnen wir mit dem Tatort Schule, Tatort Arbeit. Die Betroffenen werden die damit zusammenhängenden Forderungen hier bei uns kurz formulieren. Dann geht es jetzt um den Tatort Schule. Bitte auch kurz selbst vorstellen, wer seid ihr und was wollt ihr?
Okay, also ich bin der Martin Wellner vom Diabetikerbund Bayern und wir fordern für das Thema Schule einfach mehr Geld für inklusive Bildung, Barrierefreiheit in den Schulen und unser Hauptthema ist mehr Geld für inklusive Bildung und ohne Moos nichts los. Und das ist mein Kollege, der Samo, der könnte jetzt auch noch mal ganz kurz was in Sachen für die Hörbehinderten sagen oder besser gesagt Zeichensprache machen und dann wird es übersetzt.
Genau, vielen Dank. Ich spreche jetzt für den Bereich der Hörgeschädigten, der CI-Träger, der Tinnitus-Betroffenen, der Schwerhörigen und natürlich der Gehörlosen. Für uns ist natürlich wichtig, zum Beispiel, wenn ein schwerhöriges Kind oder jemand mit Tinnitus betroffen in einem Klassenraum ist, dann sind natürlich die Geräusche immer sehr laut und deshalb muss einfach auf die Hörsamkeit geachtet werden. Man muss der DIN-Norm folgen und man muss natürlich die Räume entsprechend ausstatten, dass die Personen auch alles mitbekommen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass die Lehrer an den gehörlosen Schulen selber Gebärdensprache beherrschen. Das ist leider jetzt noch nicht der Fall. Und da ist unsere Forderung, dass alle Lehrer an gehörlosen Schulen wirklich die deutsche Gebärdensprache zu 100% beherrschen, damit die gehörlosen Kinder natürlich auch alles mitbekommen. Und für uns ist es auch wichtig, dass Eltern, wenn sie ihr Kind wohnortnah beschulen möchten, dass sie dann auch wirklich das Recht darauf bekommen, dass dann die Dolmetscherkosten übernommen wird. Oftmals ist das leider noch nicht der Fall. Es wird gesagt, die Kinder müssen an die gehörlosen Schulen gehen. Und für uns ist es einfach wichtig, dass die Wahlfreiheit gegeben ist, dass die Eltern selbst entscheiden können, auf welche Schule sie ihr Kind schicken. Und natürlich, wenn man in Ausbildung oder Universität geht, dann ist es oftmals so, dass wenn man eine Erstausbildung hat, man dann nicht studieren darf oder keine zweite Ausbildung machen darf, weil die Dolmetscherkosten dann nicht mehr übernommen werden. Und das kann natürlich auch nicht sein. Also für uns ist es wichtig, dass die Gehörlosen da auch die Wahlfreiheit haben und dann die Dolmetscherkosten auch übernommen werden, ohne einen langwierigen Antragsprozess, sondern wirklich schnell übernommen werden, dass dann wirklich auch gesichert ist, dass Dolmetscher da sind. Und das eben, wie gesagt, so schnell wie möglich. Ja, das wäre alles. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, hallo miteinander. Mein Name ist Axel Heberlich. Ich komme vom Behindertenbeirat der Landeshauptstadt München, Facharbeitskreis Arbeit. Wir kämpfen darum, dass 3.500 Menschen ohne Arbeit, Langzeitarbeitslose, die mit einer Schwerbehinderung betroffen sind, dass die eine Arbeit bekommen. Teilweise haben sie sehr gute Ausbildungen, werden aber nicht eingeladen von den Arbeitgebern. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Hier müssen wir sehr viel tun, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, damit diese Menschen tatsächlich überhaupt zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen werden. Schon daran liegt es oft. Aber wir haben ein zweites Thema, das nach wie vor uns sehr prägt und uns sehr beschäftigt. Das hat auch mit der Mobilität dieser Menschen zu tun. Viele Menschen können überhaupt nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Arbeitsplatz gelangen, einfach weil sie durch die Behinderung keine Lösung haben, den Arbeitsweg überhaupt dorthin zu gestalten und zu finden. Das ist sehr traurig, da müssen wir noch sehr viel tun. Wir kämpfen da mit der Landeshauptstadt München, damit sie alles tut, um diese Menschen den Zugang wenigstens zur Arbeit zu verschaffen. Und noch wichtiger ist natürlich, Arbeitgeber zu überzeugen, dass sie die Menschen mitnehmen und eine Chance geben, weil oft sind sie sehr gut ausgebildet, oft können sie viel mehr, wie sie vielleicht im ersten Eindruck hergeben. Und ich denke, diese Chance müssen wir gemeinsam schaffen und da müssen wir viel, viel Überzeugungsarbeit leisten. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank. Das waren die Tatorte Schule und die Tatort Arbeit.
Wir stellen den Tatort Freizeit vor. Wir haben einen Untertitel, das sind Inklusion oder Teilhabe für taubblinde Menschen, nicht möglich ohne Assistenz. Dazu wollte sie etwas sagen.
Hallo. Schönen guten Tag. Wie Sie jetzt sehen können auf meinem T-Shirt, ganz oben das Hören funktioniert bei mir nicht. Ich kann nicht hören. Als nächstes sehen Sie Sehen hier in der Mitte bei mir. Ich sehe auch nicht, das geht bei mir auch nicht. Und dann als nächstes sehen Sie Fühlen, ja, mit einem Ausrufezeichen, das funktioniert. Ich bin selbst betroffen. Ich kann nicht hören, ich kann nicht sehen, ich bin taubblind. Deswegen bitte einmal auf meinem Rücken lesen, auf meinem T-Shirt. Genau, wie Sie gelesen haben hinten, Kommunikation ist ganz verschieden. Zum Beispiel Gehörlose können sich in Gebärdensprache visuell unterhalten. Blinde Menschen können hören, können ganz normal reden und kommunizieren über die Lautsprache. Aber was machen denn taubblinde Menschen? Wie kommunizieren die denn? Ja. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt so viele verschiedene Kommunikationswege für uns. Wir können taktil gebärden, das heißt die Gebärden abfühlen. Wir können lormen, das heißt in die Hand buchstabieren. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, was wir alle uns wünschen, wir alle Taubblinde, was wir brauchen, ist einfach ganz, ganz wichtig. Wir brauchen Assistenz. Und zwar täglich, jeden Tag. Wirklich jeden Tag, wenn man das alles zusammenrechnet, dann sind es im Jahr 365 Tage. Das ist ganz schön viele Tage, die das sind, und die brauchen wir trotzdem jeden Tag eine Assistenz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich übergebe nun das Wort.
Also Tatort Freizeit für Taubblinde ohne Assistenz nicht möglich, aber für viele andere Behinderte auch. Wir fordern also Assistenz für Freizeitaktivitäten und Kooperationen zwischen Jugendtreffs zum Beispiel und Clubs, denn so nur ist Inklusion möglich, wenn man Freizeitangebote zusammen ausbaut und aufeinander eingeht und die Barrieren im Kopf abbaut.
Mein Name ist Helmut Kirsten, ich bin Regionalleiter vom Bundesverband Neurofibromatose, das ist eine Tumorerkrankung. Ich war heute am Tatort wohnen. Und da wird die Forderung aufgestellt, bezahlbaren Wohnungen für rollstuhlgerechte Wohnungen bauen und staatlich fördern. Und die zweite Forderung war, unabhängig vom Pflegepersonal Hilfsmittel genehmigen, um die Selbstständigkeit der Betroffenen zu fördern. Vielen Dank.
Als nächstes werden sich die Aktivisten des Tatort Gesundheit vorstellen.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich darf hier den Reigen der Tatorte beenden mit dem Thema Gesundheit. Zu diesem Thema haben wir schon sehr viel gehört heute und es gibt etwas, was leider immer wieder nicht gesehen wird. Das sind einfach die chronisch Kranken, die äußerlich nicht zu erkennen sind, dass sie krank sind und dass sie in einem ganz fürchterlichen Kreislauf in der Gesundheitsversorgung, in den Krankenhäusern, bei den Ärzten laufen, durch die Kostenpauschalen, die eingeführt wurden im Jahre 2008 und immer mehr gekürzt werden. Es gibt sogar Aufschreie von Oberärzten oder von Chefärzten aus den Kliniken. Eine habe ich gelesen von Paderborn. Da sind die Krankenkassen jetzt schon so, dass die Pauschalbeträge, die es nicht ausreichen teilweise, werden noch weiter gekürzt. Und das geht letztendlich alles zulasten der Patienten. Genauso, was ich immer wieder erlebe und sicherlich auch viele andere, dass man zu einem sogenannten Staging, sprich Aufnahme seiner Krankheitsbildes, in die Klinik geht, da bleibt man 3 Tage, da wird alles gemacht, was sie schon längst wissen. Und die Dinge, die wichtig sind, die werden einfach nicht gemacht, weil es wahrscheinlich dafür kein Geld gibt. Und nach 3 Tagen wird man wieder rausgeschmissen und dann heißt es, den Rest machen wir irgendwann ambulant. Und insofern gibt es hier eine ganz, ganz große Gefahr, dass irgendwelche Krankheitsbilder, die beim ersten Mal nicht gesehen werden und dann irgendwann mal 12 Wochen später untersucht werden, den Patienten in arge Bedrängnis letztendlich zum Tode führen kann. Und darum ist unsere Überschrift, die wir genommen haben, Kostendruck kann töten, ganz, ganz, ganz wichtig zu nehmen. Und hier ist die Politik sehr, sehr stark gefordert, um sich einfach mal bewusst zu machen, dass die Krankenkosten nicht günstiger, sondern leider immer höher werden, weil die Anforderungen gerade bei sogenannten Zivilisationskrankheiten wie die Darmerkrankungen sehr, sehr stark zunehmen. Wir haben den Nährboden geschaffen und wir müssen jetzt auch sehen, dass wir damit klarkommen. Aber dazu brauchen wir die Unterstützung der Politik, damit entsprechend die Kosten für die Ärzte und Krankenhäuser kostendeckend sind, damit nicht wie in Berlin nur jeder dritte Gastroenterologe einen chronisch Erkrankten behandelt. Das kann es nicht sein und ich denke mal, wenn das so weitergeht, dann haben wir den Trump irgendwann in Deutschland sitzen, der einfach alles sagt, streichen wollen wir nicht mehr. Danke und auf Wiedersehen.
Vielen Dank, Herr Küsters. Dankeschön. Was Sie heute hier an den Tatorten auf dem Stachus im Herzen Münchens sehen konnten, das sind die Probleme der Betroffenen. Und oftmals entsteht bei uns Nichtbehinderten der Eindruck, dass es sich bei der Gruppe der Menschen mit Behinderung um die anderen handelt. Und das ist, glaube ich, ein sehr gefährlicher Denkfehler. Denn zum einen werden wir wahrscheinlich wirklich alle zu 100% eines Tages von Assistenz, von Hilfe, von Barrierefreiheit abhängen. Im Alter zum Beispiel. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass bis zu 90% der Menschen mit Behinderung nicht mit dieser Behinderung auf die Welt gekommen sind. Und das heißt, dass jeder zu jeder Zeit selbst eine Behinderung erwerben kann, wie es so schön heißt. Das heißt also, durch einen Unfall oder durch eine Krankheit plötzlich nicht mehr in der Lage ist, am gesellschaftlichen Leben, am kulturellen Leben teilzuhaben. Und um diese Teilhabe zu gewährleisten und um für diese Teilhabe einzustehen, sind wir heute hier. Und ich darf einen Appell an euch richten, bitte informiert euch und bitte engagiert euch. Es reicht schon aus, wenn man manchmal das richtige Wort zum richtigen Zeitpunkt sagt.
Das waren Ausschnitte vom Europäischen Protesttag für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, der am 5. Mai auf dem Münchner Stachus stattgefunden hat. Für Menschen mit Behinderung steht eines klar an oberster Stelle. Bayern muss schleunigst diese Tatorte verhinderter Teilhabe bereinigen und die UN-Behindertenrechtskonvention in allen Lebensbereichen wirksam umsetzen.
Wir zerstören heute systematisch die Kulturen, um Ökonomien aufzubauen. Dies ist eine der größten Verminderungen des menschlichen Geistes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man etwas Größeres zerstören kann. Manfred Max Neef.
Lora München hören Sie Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem empfangen Sie uns 24 Stunden im Internet-Livestream unter lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+.
Bayerns beste Gipfelstürmer. Unter dieser Headline verbirgt sich ein äußerst engagiertes Projekt, in der behinderte und nicht behinderte Kinder und Jugendliche, junge Geflüchtete und Kids aus sozialen Brennpunkten miteinander klettern. Gesprochen haben wir mit Uli Dittrich, der Projektleiterin, die wir in der Kletterhalle Heaven's Gate besucht haben.
Ja, Uli, erzähl doch mal ein bisschen über eure Arbeit. Eine Schule ist gekommen, die sind also schon hier kräftig am Klettern, von der Grafinger Straße, habe ich gehört.
Genau, die Grafinger Straße ist eine Grundschule, wo die herkommen, von der 2. bis zur 4. Klasse. Das sind Kinder, die mit besonderen sozialen Schwierigkeiten hier sind, viele Kinder mit Migrationshintergrund, aber auch Kinder, in deren Familien auch sonst manchmal nicht alles so stimmt, wie es so sein könnte, wenn es optimal liefe. Die Kinder kommen, die lernen, allein herzukommen. Am Anfang werden sie gebracht. Mit der Zeit lernen sie dann, den Weg allein zu bewältigen, gehen dann auch irgendwann allein wieder zurück. Das ist nicht so weit von hier, aber das muss man erst lernen, gell? Genau, die kommen hierher und klettern, lernen das Klettern, lernen sich einbinden, lernen sich gegenseitig zu sichern. Und sie lernen vor allem, dass man sich aufeinander verlassen kann und dass man eigene Grenzen überwinden kann. Und dass es Freude macht, miteinander ins Tun zu kommen und dass nicht immer ein Konkurrenzkampf sein muss, das Leben.
Und die Schule macht mit, die ist da wahrscheinlich angetan.
Genau, die Schule macht mit. Das läuft über die Schulsozialarbeit. Die haben relativ viele Projekte an der Schule laufen, müssen sie auch, sind auch sehr viele Kinder. Ich glaube, die haben 300 Grundschulkinder. Das sind die 6, die zu uns kommen, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber es ist immerhin ein bisschen was, es ist ein Angebot von vielen Angeboten, die es gibt. Das brauchen die Kinder auch.
Es kommen noch verschiedene andere Gruppen jetzt rein.
Also die Gruppe, die man jetzt gerade hier sieht mit dem bunten Schwungtuch, das ist ein Eltern-Kind-Klettern. Da sind Eltern mit den Kindern am Klettern und am Ausprobieren. Die Zielgruppe sind eigentlich eher kleinere Kinder von 3 bis 6 Jahren, da wo die Eltern jetzt noch nicht heimgehen können. Die Eltern, ich weiß gar nicht, wo die gerade sind. Ach, da taucht eine auf. Hier oben sind noch 2 Eltern. Die klettern dann mit, sodass die Kinder so spielerisch rangeführt werden ans Klettern und ans Sichern. Also Klettern brauchen die Kinder in der Regel nicht lernen. Man sagt immer, Klettern ist die Fortsetzung vom Krabbeln. Das können sie noch, bevor sie laufen lernen. Aber Klettern am Seil bedeutet doch eine Übernahme von der Verantwortung. Und man muss ein paar Sachen lernen, damit es gut geht.
Aber es ist nicht so, dass also jetzt immer unten dann der Kletterlehrer oder der Bergführer steht und alles läuft über den, sondern die können sich also auch gegenseitig sichern.
Also, dass jemand von uns als Trainern sichert, kommt sehr selten vor. Das kommt eigentlich nur dann vor, wenn jemand sehr viel Angst hat und sagt, er möchte es mal ausprobieren, aber er traut sich noch nicht und es soll mal jemand von uns machen. Man macht es im therapeutischen Kontext, beim therapeutischen Klettern, aber das ist außerhalb vom Projekt. In dem Projekt arbeiten wir nur erlebnispädagogisch und gar nicht therapeutisch. Wobei es natürlich immer verschwimmt, die Grenzen, gell?
Es schaut ja hier wirklich beeindruckend aus. Wir haben hier Türme von den ehemaligen Pfannewerken, sind die. Und diese Türme, die sind also mit Griffen ausgestattet und gehen dann so richtig, ich würde mal schätzen, 30, 40 Meter nach oben.
30 Meter hoch. Ja.
Und die sind natürlich dann senkrecht und die Wände, die sonst noch alle jetzt zum Klettern benutzt werden, die sind also auch senkrecht mit verschiedenen Griffen. Ist das wirklich auch dann machbar?
Ja, das ist für alle machbar. Wir haben Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen, zum Teil auch mit sehr schweren Behinderungen. Wir haben Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene mit lebensverkürzenden Erkrankungen, also krebskranke Kinder und Geschwister aus beiden Gruppen. Kinder aus sozialen schwierigen Verhältnissen und junge Geflüchtete. Und also hochkommen können alle. Und wir haben immer wieder auch Kinder, die auch in der Ebene kaum gerade laufen können, wo man meint, oh, wie schaffen die das, ob die das überhaupt hinkriegen. Und das Klettern an der Wand, das hat so einen hohen Selbstaufforderungscharakter, das funktioniert immer.
Dann erübrigt sich wahrscheinlich die Frage, ob jetzt Menschen mit Sehbehinderungen auch klettern können.
Ja, natürlich, klettern auch Kinder mit Sehbehinderungen. wobei wir für die im Moment gar keine extra Gruppe haben, sondern die laufen ganz normal in den betreuten Gruppen mit. Ich habe eine Freundin, die ist blind, da ist kein Unterschied zu merken. Die klettert besser als ich. Also das ist jetzt nicht so ein Problem. Problem ist es eher bei Kindern mit geistiger Behinderung, weil man da sehr viel kleinteiliger anleiten muss und es viel länger dauert, bis die Ängste überwinden oder auch verstehen, was sie tun sollen. Da wird dann immer hintersichert. Es gibt gute Sicherungsgeräte, die Unfälle vermeiden und zwar hundertprozentig vermeiden. Und wir sind natürlich auch geschult als Trainer. Also wir sind alle Pädagogen und haben den Fachsportschein. Die Kinder sind sicher aufgehoben hier. Und sehr schön ist, dass sich die Hallen auch öffnen den besonderen Zielgruppen. Das ist ja nicht so selbstverständlich, dass man jeden jederzeit aufnimmt und jeder da auch seinen Raum und seinen Platz im Verein finden kann. Die Inklusion bedeutet, dass wir in unseren Köpfen was anstrengen, dass wir uns einfach das mal denken trauen. In dem Moment, wo man sich denken traut, dass es geht und nicht nur sieht, was nicht erlaubt ist, in dem Moment funktioniert es auch. Und da bin ich sehr froh, dass die anderen Kletterhallen oder die Betreiber und Vereine uns da unterstützen und da auch einen Weg weitergehen oder sowieso schon tun und uns dann zusätzlich dazu nehmen.
Ich kann mir vorstellen, dass gerade für geflüchtete Jugendliche das auch eine ganz tolle Erfahrung ist, weil man nicht jetzt alles über Sprache macht, sondern Sprache eigentlich fast eine Nebensache ist.
Genau, das ist super. Wir arbeiten immer wieder auch mit Kommunikationskarten, die wir auch bei den nicht sprechenden Kindern einsetzen. Die haben sich da gut bewährt. Es gibt einiges an Kommunikationstafeln und der Rest geht mit Händen und Füßen oder auch mit gegenseitigen Übersetzen. Wir haben immer wieder junge Geflüchtete, die schon so gut integriert sind, dass sie gut übersetzen können. Bei uns im Projekt ist es auch so, dass in jeder Klettergruppe ein Scout mit dabei ist. Das ist ein Jugendlicher aus dem Verein, der den Trainer mit unterstützt. Und wir hatten im ersten Projektjahr einen jungen Afghanen, der da mit dabei war als Scout, der schon jetzt seit 6 Jahren, damals seit 4 Jahren in Deutschland war und der auch oft bei den Gruppen mit übersetzt hat. Der hat dieses Jahr seinen Klettertrainerschein bestanden und kann ab Herbst oder ab Sommer jetzt bei uns auch Kurse anbieten. Das ist natürlich für die Geflüchteten super, weil die dann einfach anders hier ankommen und sich wohler fühlen, wenn jemand ist, den sie kennen und was ihnen vertraut ist, als wenn alles fremd ist.
Es gibt ja offensichtlich dann auch viele verschiedene Spielformen. Jetzt sind in diesen Griffen, sind also jetzt Gegenstände versteckt worden. Und die Jungs sind also jetzt dabei, diese Griffe zu finden. Das war jetzt gerade ein kontrollierter Absprung, so aus 2 Meter ungefähr. Darf ich dich mal fragen,
ja?
Wie lange, dass du schon kletterst hier?
Seit Anfang letzten Jahres.
Und du bist ja
oder
jetzt irgendwie...
Ende letzten Jahres, so Oktober oder so.
Und was heißt Klettern oder was bedeutet Klettern für dich?
Man versucht beim Hochklettern den höchsten Punkt zu erreichen.
Und was ist der Spaß dabei?
Dass man sich selber immer überbieten kann und einen Wettkampf gegen die anderen machen kann.
Bist du nur beim Bouldern oder auch beim Sichern und Klettern mit Seil?
Wir machen beides. Genau, Bouldern und Klettern und Überhangklettern.
Du bist jetzt in der Schulklasse und, genau. Oder bist du jetzt privat hier?
Nee, ich bin in der 9. Klasse auf der Emile-Montessori-Schule. Wir sind jeden Montag hier.
Ah, ihr seid jeden Montag hier. Und das sind also jetzt alles deine Klassenkameraden, oder?
Mhm, genau.
Habt ihr schon was gefunden jetzt?
Wir haben jetzt 3-2 Puzzleteile schon.
Aber noch nicht alle?
Nein, noch nicht.
Okay. Dann sind wir mal gespannt, die anderen noch gefunden werden. Und es hat wohl ganz spezielle Effekte, auch wenn Geflüchtete mit einheimischen Jugendlichen dann zusammen klettern.
Ja, wir haben Geflüchtete, die hier klettern, zusammen mit einheimischen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, auf jeden Fall auch mit den Trainern. Und die hier inzwischen gut integriert zum Vereinsgeschehen dazugehören, wo auch keiner doof schaut, wenn jemand kommt, der die Sprache noch nicht kann oder unsicher ist und nicht weiß, was auf ihn zukommt. Und man merkt bei den Leuten, bei den Geflüchteten, die viel hier sind und die gerne hier sind, wie unglaublich schnell die Sprache lernen und wie schnell die einfach ein Teil sind und dazugehören. Es ist sehr schön zu beobachten, wie wohl die sich auch fühlen bei uns.
Das Ganze wirkt vielleicht ein bisschen so, wie wenn das schwer ist, wie wenn es herausfordernd und extrem ist. Aber geht es denn wieder wirklich dann so auch leistungsmäßig darum, wer ist der Größte, wer kann es am schnellsten, wer kann es am höchsten, wer kann es am besten?
Also das kommt schon mal vor, dass Kinder auch konkurrieren wollen. Wer da ist als Erster oben und wer traut sich weiter? Aber eigentlich geht es nicht darum, dass die Kinder um jeden Preis hochkommen. Und es geht auch nicht darum, dass sie um jeden Preis schwer klettern. Sondern es geht eigentlich darum, hier dazuzugehören. Und jeder hat so seine eigenen Grenzen. Und für die Kinder ist es total wichtig zu merken, hey, wenn ich 3 Meter kletter und dann habe ich so Angst, dass ich wieder runter will, dann lacht keiner, dann ist das völlig in Ordnung. Und dann kann ich mich das nächste Mal vielleicht 4 Meter hochwagen. Oder ich kann sehr gut sichern und der andere, der hochklettert, verlässt sich auf mich. Ich muss gar nicht so gut klettern. Ich glaube, dass das einer der großen Vorteile hier in der Halle ist, dass eben die leistungsmäßig besonders guten Leute, wie ja junge Geflüchtete, sind oft unheimlich gut und schnell im Klettern und lernen auch sehr gut. Und ich habe aber auch geistig oder körperlich mehrfach behinderte Kinder, die kommen nie sehr weit von sich aus, die lernen auch das Vorsteigen nicht, aber die gehören dazu. Und sie lernen zuzugeben, wann sie nicht mehr können oder wann sie sich was nicht trauen oder wann es ihnen zu viel ist.
Habt ihr auch die Möglichkeit, dann mal rauszugehen, zum Beispiel also jetzt Outdoor zu klettern? Oder wenn man hier jetzt, ist wahrscheinlich im Winter dann richtig gut, aber im Sommer, wenn es dann die Sonne scheint und so, dann ist es ja vielleicht auch reizvoll, da mal jetzt im Freien zu klettern.
Ja, also wir gehen mit den Jugendlichen und den Kindern raus zum Klettern. Wir haben einzelne Projekttage draußen, wo wir dann Klassen oder Vereine begleiten. Oder wir bieten eigene Wochenenden an, wo wir nach Königsdorf fahren und dann oder in die Litzau und da dann die Wände abklappern. Wir haben eine Freizeit für Geflüchtete letzten Sommer mal ausprobiert, wie das funktioniert und sind da integrativ in die Fränkische Schweiz gefahren und sind da an dem Regentag, den wir hatten, in eine Höhle gegangen und an den anderen Tagen waren wir am Fels am Klettern und es macht total viel Freude. Ab Herbst wollen wir den Schwerpunkt von dem Projekt nochmal erweitern und wollen zusätzlich sehr viel mehr nochmal für Geflüchtete machen und wollen da eben auch, da geht es nochmal mehr integrativ rauszugehen, an Fels zu gehen, in die Berge zu gehen, zu wandern, Schneeschuhwanderungen zu machen im Winter, weil Heimat bedeutet ja auch, dass man das Umland kennenlernt und dass man sich wohlfühlt und sich orientieren kann. Und das, dann wird es zu einer Heimat. Eine Heimat besteht ja nicht nur aus Schule und einem Container, in dem man wohnt, sondern das heißt, dass ich erfahre, was um uns rum ist in den Bergen. Ja.
Das hört sich sehr stimmig an. Wie wird er denn eigentlich finanziert?
Im Moment bekommen wir 70% der Projektkosten von Aktion Mensch. Das ist sehr viel für 3 Jahre. Davon sind die Stellen von meiner Kollegin und von mir finanziert. Den Rest, einen sehr großen Teil vom Rest, finanziert die Katharina Witt Stiftung. Die unterstützt uns auch sehr großzügig. Da können wir Trainer davon bezahlen und die reduzierten Materialkosten. Und für alle Sachen, die wir jetzt noch gar nicht in dem ersten Antrag drin hatten, die wir gerade mal ausprobieren, so wie eben 5 Tage an Fels zu fahren oder mal ein Wochenende in die Berge zu fahren und so oder mal zum Paddeln zu gehen, da haben wir viele kleine Stiftungen, die uns dann auch unterstützen. Oder eben, so klein sind sie gar nicht, aber die eben jeweils extra Projekte nochmal zusätzlich finanzieren, damit wir schauen können, was überhaupt möglich ist.
Das war Uli Dittrich, die Projektleiterin von Bayerns Beste Gipfelstürmer. Ein Projekt, in der behinderte und nicht behinderte Kinder und Jugendliche, junge Geflüchtete und Kids aus sozialen Brennpunkten miteinander klettern.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92,4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Unser Anspruch? Eine kritische Gegenöffentlichkeit schaffen. Unser Ziel? Alternativen zum Mainstream ein Forum geben. Dazu brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie an uns, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Mehr Infos unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationen zu.
Jetzt kommen wir zur Musik, zum Musik selber machen. Wir sprechen jetzt zum Schluss unserer Sendung mit Michel, der im Rollstuhl sitzt und über sein Hobby erzählt: das Schlagzeugspielen.
Also, ich habe eine Körperbehinderung. Im Grunde genommen kann ich nicht laufen, aber vom Kopf kann ich alles.
Du bist im Rollstuhl, was kann denn der alles?
Die Grundausstattung ist natürlich fahren. Dieser Rollstuhl, wo ich habe, da kann man jetzt noch Aufstehen.
Aufstehen.
Ja, und dann kann man sich noch hinlegen.
Also die Lehne kann man zurückstellen?
Ja, genau. Das läuft alles über das Bedienmodul.
Ich sehe auch bunte Knöpfe.
Man hat einen Warnblinker, eine Hupe, ein Licht und Blinker. Und dann halt noch die verschiedenen Stufen.
Jetzt bewältigst du ja wie jeder andere deinen Tag. Bist jetzt hier mit mir im Arnulfpark. Wie schaffst du das?
Am Morgen stehe ich auf, dann kommt der Malteser und holt mich aus dem Bett. Und dann gehen die wieder. Dann mache ich mich fertig und fahre in die Arbeit. Und am Abend, ja, kommt dann der Pflegedienst wieder und tut mich ins Bett. Und zwischendurch habe ich dann halt so einen Notrufknopf. Da drücke ich und dann kommt jemand.
Du wohnst zwar in der Stadt, deine Eltern wohnen auf dem Land. Wie planst du deinen Familientrip?
Ich melde mich eine Woche vorher bei der Bahn an per E-Mail, wann ich losfahre, wohin ich fahre.
Das ist notwendig.
Ja, damit man eine Einsteighilfe bekommt. Und dann bekomme ich eine Bestätigung, dass es klappt oder auch nicht.
10 Minuten vorher da sein am Bahnsteig, um reingeschoben zu werden?
Nein, man muss eigentlich 20 Minuten vorher da sein. Und dann muss man sich anmelden.
Ja.
Und dann geht jemand von der Bahn mit. Bei mir war es jetzt schon ein paar Mal so, ich war zu spät.
Oh.
Aber ich habe es trotzdem noch geschafft. 2 Minuten vorher war ich im Zug.
Dann erlebst du ja bestimmt auch Inklusion bei dir auf dem Land, aber auch bei dir in der Stadt. Zieh da mal einen Vergleich.
Bei mir am Land, da hilft dir jeder.
Und wie ist es in der Stadt?
Da helfen die Leute auch, aber nicht immer.
Und du wolltest noch was zum Land sagen?
Im Moment wird bei mir daheim alles umgebaut. Also bei uns im Ort. Und dann hoffe ich, dass ich überall hinkomme. Ich musste teilweise auf der Straße fahren.
Soweit Michel über Mobilität, Arbeiten und Wohnen mit Rollstuhl. Und jetzt erzählt er uns, wie er zum Schlagzeugspielen gekommen ist.
Es war vor 8 Jahren. Da habe ich ein Schlagzeug bekommen. Und von da an habe ich eigentlich immer gespielt. Manchmal 3 Stunden am Tag.
Wow, 3 Stunden? Also du wolltest es wirklich erlernen?
Ich wollte es lernen. Es ist halt leider einer der wenigen Instrumente, die ich spielen kann, von der Motorik her.
Was musst du da beachten, wenn du spielst?
Also am wichtigsten ist die Koordination, halt die Ausdauer. Man muss halt auch schauen, dass man immer in den Rhythmus bleibt.
Und wie hast du dir das beigebracht?
Ich war auf verschiedenen Veranstaltungen und da habe ich sehr viel beobachtet. Und ein bisschen später hatte ich dann auch noch ein bisschen Unterricht.
Wie kann man sich den Unterricht vorstellen?
Einmal in der Woche war der Lehrer bei mir eine Stunde da.
Was war so die erste Übung, die du erlernt hast?
Dadurch, dass ich schon relativ spielen konnte, hat mir sogenannte Player Longs gehabt. Der wird Lieder einmal mit Schlagzeug und einmal ohne zu mitspielen. Und die haben wir geübt.
Du hast auch Auftritte gemacht. Welche Reaktion hast du denn da bekommen?
Von den Leuten habe ich nie irgendwie Kritik gehört.
Ist doch schön zu hören, wenn die zufrieden sind.
Ja, die Kritik kam eher von mir.
Welche Kritik?
Naja, dass ich manchmal so leise bin oder mal langsamer werde. Und ein großes Problem war meine Ausdauer. Ich brauche zwischendurch mal Pause.
Wie lange schaffst du es bis zur Pause?
Das längste war eine Stunde.
Wie kommt das Schlagzeug dorthin?
Das haben eigentlich meine Eltern übernommen. Wir haben zusammen abgebaut daheim, dann ins Auto geladen. Ja, dann natürlich zum Auftritt gefahren und dann wieder aufgebaut.
Und wenn du DJ bist, dann glaube ich, ist dasselbe, oder?
Ja, ein Auftritt hatte ich ja in München schon. Neben den anderen in der Disco in Painten.
Länger bist du schon in der Disco unterwegs und legst da auf. Welche Musik denn?
Das ist verschieden. Je nachdem, was die Leute hören wollen.
Also du nimmst wirklich so einen Wunsch mit auf in deine Playlist?
Also die Leute sagen mir ihre Liederwünsche und entweder habe ich die, wenn ich die nicht habe, dann schreibe ich mir die auf und beim nächsten Mal habe ich die dann.
Und was ich mir jetzt wünsche, ich wünsche mir, dass wir einen Höreindruck von dir bekommen. Du hast da ja auch was Feines für uns dabei. Auf was können wir uns denn da freuen?
Das ist ein Solo. Das habe ich leider nicht am Schlagzeug selber gespielt, sondern über ein Programm und über die Tastatur.
Ist es leichter über ein Programm oder über ein Schlagzeug zu spielen?
Also, über Schlagzeug macht halt mehr Spaß. Aber über das Programm hat man halt mehr Genauigkeit.
Das war Michel, der im Rollstuhl sitzt und über sein Hobby erzählte, das Schlagzeugspielen. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Mitgearbeitet haben Bernd Heckmeier, Bernd-Erik Susi, Thomas Berger und Karl Niederreuter. Verantwortlich war Dietmar Freismiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Und weiter geht's jetzt mit dem LoRa-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.